herzlich willkommen zu unserer Nachmittagslesung mit Martin von Arndt. Und Sie hören es schon, auch die katholische Kirche will ihn einführen. Martin von Arndt einzuführen ist für mich eine Premiere und eine Premiere. Denn ich hatte noch niemals zuvor das Vergnügen und die Ehre, einen Winzroller-Testfahrer einführen zu dürfen. Ich muss allerdings vorsichtig sein, was ich sage, ist doch Martin von Arndt auch ein sehr talentierter Amateurboxer. Zum Glück für mich aber auch ein promovierter Religionswissenschaftler, hoffentlich mit Schwerpunkt Neues Testament, in dem es um die Nachsicht geht. Und damit sind wir eigentlich schon ganz handgreiflich bei seinen Büchern, sind wir handgreiflich bei seiner Prosa, denn seine Prosa ist beweglich und biegsam, schnell und versatil, andeutend und treffsicher, historisch bewusst und ganz gegenwärtig. Sie hat Witz und sie hat Werf. Außerdem ist Martin von Arndt ein Phänomen für mich. Man könnte auch sagen, ein digitaler Renaissance-Mensch. Er ist nicht nur Autor von Romanen, von Theaterstücken, von Gedichten, von Essays, sondern auch von Songs. Er ist nämlich auch Musiker mit gleich mehreren Bands und mit zahlreichen Plattenveröffentlichungen. Er ist politisch engagiert, verbandspolitisch engagiert, ganz aktiv für einen deutschen Autor türkischer Herkunft, der in Spanien festgesetzt wurde und dann wieder freikam. Und er ist Übersetzer aus, wenn ich richtig gezählt habe, 4 Sprachen, darunter auch das uns allen so sehr geläufige Ungarisch. Vor allem aber ist er ein produktiver, wie vielfach preisgekrönter Erzähler, der Stoffe angeht aus einem ganz breiten Spektrum, das von Weißrussland heute zu Nachtmeerfahrern früher reicht, von gesellschaftskritischer Reflexion zu alles andere als historischen Vorgängen wie dem Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Überdies ist er ein glänzender Vorleser seiner selbst. Und hätte es überhaupt noch eines Grundes bedurft, ihn zu Sprachsalz in Hall einzuladen, dann lieferte diesen Grund das Umschlagmotiv seines jüngsten, neuesten Buches Rattenlinien, aus dem er auch jetzt lesen wird. Auf der Vorderseite sind nämlich Berge zu sehen und ich nehme stark an, dass das die Dolomiten sind. Denn der Roman spielt an Orten, die Sie alle sehr gut kennen, Meran und der Brennerpass. Aber auch der Roman spielt auch in einer sehr, sehr exotischen Stadt, von der sicherlich nur die wenigsten von Ihnen überhaupt jemals gehört haben dürften. Den Namen habe ich mir rausgeschrieben. Der Ort heißt Innsbruck. Und nun viel Vergnügen mit Martin von Arndt.
Ja, danke Alexander. Jetzt geht es mir so wie dem Martin Kollosch vorher. Danach kann jetzt nichts Gutes mehr kommen. Aber gut, ich nehme Sie mit auf die Rattenlinien. Rattenlinien sind die Wege, auf denen gesuchte Nazi-Kriegsverbrecher zwischen 1945 und 1947 schwerpunktmäßig Deutschland über Südtirol und Genua Richtung Südamerika verlassen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Der Protagonist meines Romans, Andreas Eckert, wird vom amerikanischen Armee-Geheimdienst CIC, das ist ein Vorgänger des CIA, als Greifer rekrutiert, der flüchtige SS-Leute abfangen und vor alliierte Gerichte bringen soll. Und das Buch Rattenlinien beginnt mit einem Prolog aus dem Dezember 1946 und mit diesem Prolog möchte ich ganz gern meine Lesung beginnen. Hammel weinen, wenn sie ahnen, dass sie zur Schlachtbank geführt werden. Ein jäher Schmerz an der linken Stirn, warum dachte er an weinende Hammel? Weil ihm selbst Flüssigkeit aus den Augen rann, weil seine Mutter ihm von den Hammeln erzählt hatte und er immer an seine Mutter dachte, wenn er seinen Tod erwartete, oder weil die Stille nach dem Schlag beruhigend war wie ein Wiegenlied. Der Schmerz am Stirnknochen, ansonsten fühlte er sich merkwürdig leicht, sah für einen Moment den Himmel über sich, der sich hell aus den Silhouetten der Häuserdächer herausschälte. Der Mond war eine bleiche Sichel aus Staniol, Weihnachtsmond, trauriger silberner Weihnachtsmond. Dann schloss sich eine Hand um seinen Mantelkragen, Man hob seinen Oberkörper an. Aus dem Häusergeviert sah er eine Faust auf sein Gesicht zukommen, zwei schwere Ringe, beide an einem Finger, kein weiteres Geräusch. Später war da zuerst die Zunge, erwachte aus ihrer Taubheit, ein Geschmack nach Blut und Eisen, tastete sich von innen an den Lippen entlang, die wund waren, aufgeplatzt. Fehlte ein Zahn? Wühlen der Zungenspitze? Nein. Die Nase gebrochen? Er kräuselte, sie sagte, nein. Irgendwann hatte er all seine Sinne und Glieder wieder beisammen und mit ihnen die Ereignisse, die zu seinem Niederschlag geführt hatten. Sein Kopf dröhnte, das tiefe Pulsieren verließ allmählich die Stirn, er hielt die Augen geschlossen, unterschied zwei Stimmen, unverständliche Worte, nicht Deutsch, nicht Italienisch, nicht Englisch, keine ihm bekannte Sprache, mit keiner ihm bekannten Verwandt. Sie konnten nicht allzu weit entfernt sein, 10 Meter höchstens. Vom Kopf bis zu den Füßen spürte er einen Widerstand, also lag er auf der linken Körperseite. Er fühlte die Fesseln in seine Handgelenke einschneiden, die Beine konnte er frei bewegen, die Hände waren hinter dem Körper zusammengebunden. Er begann zu blinzeln, sah zwei Männer vor sich an einem Tisch sitzen, lang und schlaksig, Wintermäntel, Atemwolken vor dem Gesicht. Vom Größeren nahm er einen Blick auf, der sah zum Kleinen hin, dann schauten beide zu ihm, grinsten, zuckten mit den Schultern, fingen wieder an zu reden. Sie spielten Karten. Er sah sich um, soweit das seine Lage zuließ. Er befand sich in einem holzverkleideten Raum, sehr grob behauenes Holz, eine Hütte. Durch die Ritzen pfiff der Wind. Eine Tür ihm gegenüber, hinter dem Tisch, ein Fenster halb verrammelt. Er sah ein wenig Licht eindringen, schwer zu sagen, ob das der Mond oder die Morgendämmerung war. Er machte eine Bewegung, um sich auf den Ellbogen abzustützen, die Schmerzen im Kopf ließen ihn zurückprallen, die Männer lachten. Es verging einige Zeit, bis er sich unter Zuhilfenahme von linkem Knie und rechtem Fußgelenk abermals aufzurichten begann. Sein Gewicht ruhte jetzt auf dem linken Ellbogen. »Wer seid ihr?« fragte er auf Italienisch. Keine Reaktion. »Was wollt ihr?« Die beiden spielten ungerührt weiter, aber sie sprachen nicht mehr. »Geld! Wollt ihr Geld?« Noch immer Schweigen. In der Ferne hörte er einen Hund anschlagen. »Ja, versteht ihr mich überhaupt?« Er wiederholte seine Frage auf Deutsch, schließlich auf Englisch. Die Männer sahen einander an. Der Größere stand auf, kam auf ihn zu und gab ihm eine Ohrfeige. Sie war so stark, dass er zurückprallte, mit dem Hinterkopf gegen eine Holzkante fiel und zum zweiten Mal das Bewusstsein verlor. Plötzlich fuhr er hoch, schlug die Augen auf. Man hatte ihm Wasser ins Gesicht geschüttet, 4 Hände zerrten ihn vom Boden auf einen Stuhl und setzten ihn ab. Einer, dessen Gesicht er noch nicht gesehen hatte, drehte den Stuhl zu sich. Pockennarben, dort, wo sein wild wachsender dunkler Bart nicht wucherte. Er war stämmig, noch größer als die anderen, und wie sie schätzte er ihn auf Mitte, Ende 20. Der Pockennarbige hielt eine Schöpfkelle in der Hand, bediente sich aus einem breitrandigen Krug und sagte mit starkem Akzent auf Deutsch, »Wasser?« Mechanisch sperrte er den Mund auf, die Schöpfkelle war zu hoch angesetzt, der größte Teil der Flüssigkeit rann an seinen Wangen herab. Immerhin konnte er so viel mit seiner Zunge retten, dass ihn dieser Rest erfrischte. »Wer bist du?« »Steiner Andreas, 1885 in Berlin geboren. Ich arbeite für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.« Kurz bevor die Handfläche auf seine Wange traf, sah er die Bewegung kommen, erkannte die Ringe wieder. Sie gehörten zu der Faust, die ihn gestern Abend niedergeschlagen hatte, falls inzwischen nicht mehr Zeit vergangen war. »Für wen arbeitest du?« »Für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.« Ein Faustschlag von hinten in die Nieren. »Wer bist du?« »Andreas Steiner.« Er wurde nicht müde, Name und Beruf, die der amerikanische Geheimdienst in seinen Ausweis geschrieben hatte, zu wiederholen. Jedes Mal erhielt er einen Schlag. Er spürte, wie ihm Blut aus den Mundwinkeln und der Nase rann. Die Lippen schmerzten am meisten. Erste Heilungsprozesse hatten eingesetzt, jetzt platzten sie wieder auf. Er atmete flach gegen die Schmerzen in den Nieren an. Sein Standvermögen war noch immer brauchbar. Vielleicht lag es schlicht daran, dass er zahlreiche Gestapo-Verhöre überlebt hatte. Gegen die nahm sich das hier aus wie eine harmlose Kneipenrauferei. Irgendwann machte der Pockennarbige ein Zeichen in Richtung seiner Gehilfen, verließ die Hütte, der Kleinste folgte ihm. Der mit den zwei Ringen war direkt vor ihm stehen geblieben, sah ihm wie hypnotisiert ins Gesicht. »Na, nicht mitbekommen? Herrchen ist schon weg.« Kurz bevor ihn die nächste Ohrfeige traf, hörte er von draußen den Ruf »Zdravko!« Allein zurückgeblieben, zerrte er an dem Seil. Die Verschlingungen um die Handgelenke saßen fest, aber er spürte eine Bewegung zwischen dem Knoten rechts und dem links. Dazwischen hatte er jetzt 10, vielleicht 15 Zentimeter Leine. Als die Tür wieder aufging, sah er, dass der Morgen noch nicht dämmerte. Es war der Mond, der durch das Fenster schimmerte. Dann kehrten die Männer wieder, bauten sich vor ihm auf. Der Pockennarbige sagte etwas, Zdravko zog ein Messer, schnitt ihm Mantel und Hemdärmel bis zur Armbeuge auf. Sein Chef klopfte die Venen am Unterarm ab. »Schau, schau, Opa ist kein Kostverächter«, sagte er in fehlerfreiem Deutsch, aus dem nur der Akzent hervorstach. »Diese Schläuche haben guten Stoff gekostet, länger nicht mehr drauf gewesen. Sollen wir dir etwas Gutes tun, kleines Wahrheitsserum?« Der Gefangene schrie, während ihn zwei Männer auf dem Stuhl bändigten und ihr Chef eine Spritze aufzog. Das Opiat, das man ihm in die Blutbahn jagte, nahm umgehend seine wühlende Arbeit auf. Ihm brach der Schweiß aus, er warf sich hin und her, doch entweder lag es am jahrelangen Entzug oder sie hatten ihm zu viel gespritzt. Momente später, der Chef hatte kaum begonnen, die Fragen nach seinem Namen und Auftraggeber wieder aufzunehmen, wurde er ohnmächtig und erschlaffte in den Händen seiner Entführer. Er kehrte mit einem Schrei in die Gegenwart zurück. Der Kleinste war mit ihm allein in der Hütte, saß am Tisch, las in einer Zeitung. Dann sah er zu ihm her, spuckte einige Worte zwischen den Zähnen hervor und drehte den Stuhl um, sodass er ihm den Rücken wies. Er konzentrierte sich darauf, dass es eine fließende Bewegung würde. Er ließ die Handfesseln übers Gesäß in die Kniekehlen gleiten, wälzte sich aufs Kreuz und schob die Hände unter den Stiefeln hindurch. Er winkelte das rechte Bein an, hiefte sich in die Hocke, dann stürzte er nach vorn und schlang dem Überrumpelten das lose Zwischenstück seiner Handfessel um den Hals. Er zog zu. Der andere ruderte auf seinem Stuhl, griff nach dem Seil, konnte dessen Spannung nicht lockern. Eine heftig ausgeführte Drehbewegung riss beide zu Boden. Zwar kam er unter seinem Entführer zu liegen, doch zog er weiterhin mit aller Kraft zu. Ein Röcheln, eine Spannung, die den Leib vor ihm durchfloss. Dann erlosch jede Bewegung, wurde das Gewicht, das auf ihm ruhte, schwer und immer schwerer. Er löste die Fessel vom Hals seines Entführers, schob ihn von sich, der Kopf schlug hart auf die Holzdielen auf. Er beugte sich über den anderen, stellte fest, dass er ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte. Er stand auf, atmete mit rasselnden Lungen, ging zum Tisch, durchsuchte dessen Schublade nach dem Messer. Nachdem er fündig geworden war, schnitt er seine Fesseln mit einiger Mühe auf, griff nach dem Krug, trank, ließ etwas von dem Wasser über seine aufgeschürften Handgelenke fließen. Er tastete seinen Entführer nach Schusswaffen ab, fand keine, ging ans Fenster und hob eines der morschen Holzbretter an. Draußen war es taghell, soweit er sehen konnte, niemand, um ihn herum offenes Gelände. Zurück am Tisch nahm er das Messer an sich und bewegte sich langsam auf die Tür zu. Sie war verschlossen, ließ sich aber über und unter dem Schloss leicht andrücken. Er holte 2 Meter Anlauf, rammte die Tür auf und begann zu rennen. Herz- und Blutkreislauf waren träge Tiere, kamen kaum hinterher, er hörte sich selbst japsen. Wenigstens hielt die Wirkung des Morphiums seine Schmerzen im Griff. Er jagte 50, 60 Schritte über einen offenen, verschneiten Hügelkamm abwärts in die Deckung einer zweiten, kleineren Hütte. Dort versuchte er zu Atem zu kommen, umklammerte das Messer fester. Er drehte sich um eine Hausecke und hörte eine Stimme rufen, »Zdravko, Nalijevo!« Das Durchladen zweier Pistolen. Bevor ich im eigentlichen Romantext weiterlese, möchte ich ein paar kleine Erläuterungen zu dieser Geschichte Rattenlinien geben. Hauptfigur des Romans, Andreas Eckert, der im eben gehörten Prolog Gefangener von kroatischen Faschisten ist. Wie und warum das passiert, würden Sie erfahren, wenn Sie das Buch lesen wollen. War ursprünglich Kripo-Kommissar in Berlin, dann ab 1924 bei der politischen Polizei von Preußen. Die klärt Verbrechen mit radikal-politischem Hintergrund auf. Dort ist er bis 1933 als SA-Jäger berüchtigt. Die Figur hat es historisch so nicht gegeben, aber ich schließe mich da an eine historische Figur an. Nur falls die Frage sich für Sie stellt, inwieweit das Ganze ist Doku-Fiction, was ich da betreibe. Nach der Machtübernahme Hitlers wird er als unzuverlässiges Element aus der Gestapo entlassen und nach der Gleichschaltung der Kripo eben zur Gestapo findet er sich plötzlich selbst im Fadenkreuz der Rechten wieder. Mehr möchte ich gar nicht so sehr dazu sagen. Ich würde jetzt eine Szene lesen, die Szene, in der er angeworben wird vom amerikanischen Geheimdienst. Diese Szene spielt 14 Tage vor der Prolog-Szene, die wir gerade gehört haben. Er wird zu einem Treffen gebeten mit einem Herrn namens Howard Swartz, einem Geheimdienst-Colonel, der mit Eckert wegen seiner Vergangenheit in Deutschland als SA-Jäger sprechen möchte. Eckert hatte Howard Swartz 3 oder 4 Mal zuvor auf Sektpartys getroffen und einige Zeit mit ihm gesprochen. Lange genug, dass sie sich nach amerikanischer Manier bereits mit Vornamen ansprachen, im Übrigen aber siezten. Swartz war Deutsch-Amerikaner in 5. Generation, der ausgezeichnet Deutsch sprach, wenn auch mit ölig klingendem amerikanischen Akzent. Außerdem trieben ihm aufeinanderfolgende harte Konsonanten regelmäßig den Schweiß auf die Stirn, als würden sie aus unverdaulichem germanischen Schweinebraten bestehen. Im CIC galt er als lebende Legende und das, obwohl das Counterintelligence Corps, der Heeresnachrichtendienst der Vereinigten Staaten, selbst kaum den Kinderschuhen entwachsen war. Swartz war ein athletischer Typ, Footballspieler in seiner Jugend. Er hatte mehrere Knochenbrüche davongetragen, die er mit nicht geringem Stolz vorzeigte, als wären es Kriegsverletzungen. Wie Eckert 60 Jahre alt, wirkte Swartz wegen seines vollständig ergrauten Haars und der tiefen Falten in seinem Gesicht deutlich älter. Er hatte perfekt manikürte Fingernägel und stets ging von ihm ein Geruch nach Kernseife und teurem Aftershave aus. »Okay, Andreas, wir wollen ein bisschen über Nazis sprechen«, sagte Swartz unvermittelt. »Wollen wir das, Howard?«, fragte Eckert. »Wie Sie vermutlich wissen, haben wir direkt nach der Kapitulation mit Verhandlungen begonnen. Aber es ist einfach zu lächerlich und sind nur ganz kleine Fische ins Netz gegangen. Da sind keine Nazi-Bonzen mehr, keine, wie sagt man in Ihrer verflixten Sprache? Goldfasane«, sagte Eckert. Swartz lachte sein Schaufelbaggerlachen. Goldfasane, ja, keine Goldfasane mehr. Auch SS-Männer scheint es nicht mehr zu geben. Natürlich auch niemand, der die Judenvernichtung organisiert hat. Das kam jetzt mit dem Wort Judenvernichtung. Okay. Natürlich auch niemand, der die Judenvernichtung organisiert hat. Alle sind sie wie vom Erdboden verschwunden. Abgetaucht. Sicher, Andreas, aber wie? Das ist die Frage. Und wo? Wir dachten zuerst Wilhelmshaven, von da nach Übersee. Dann haben wir dort Razzien durchgeführt. Nichts. Unsere alliierte Polizei hat die Häfen unter Kontrolle. Also? Fragte Eckert und drückte eine halb gerauchte Zigarette im Aschenbecher aus, bevor er sich eine neue anzündete. Die Deutschen lieben Italien. Das Land hat so viele schöne Häfen, in denen Schiffe nach Übersee ablegen. Und Italien wird seit letztem Jahr geflutet von Flüchtlingen aus ganz Europa. Die Situation ist derart chaotisch, dass Kriegsverbrecher leicht in der Menschenmenge untertauchen können. Ist das CIC noch in Italien, Howard? Nicht wirklich. Dieses Jahr ist die alliierte Militärregierung abgezogen. Das Land ist souverän. Das würde uns auch nicht weiter stören, wenn nicht vor einigen Wochen einer unserer Mitarbeiter aus dem Vatikan mit brisanten Informationen angekommen wäre. In Tirol und Südtirol, um den Brennerpass, geschehen nachts merkwürdige Dinge. Die Zollbeamten auf beiden Seiten drücken die Augen zu, weil sie gar nicht wissen möchten, was da passiert. Und die alliierte Polizei? Fragte Eckert, Auf der österreichischen Seite gibt es die doch noch, oder? Es gibt sie noch, ja, aber da sind die Franzosen zuständig. Die interessieren sich nur für ihre eigenen Kollaborateure. Und die Einheimischen schweigen. Also, SS-Leute auf der Flucht, geben Sie mir ein paar Zahlen, Howard. Von wie vielen reden wir hier? Wir gehen davon aus, dass allein dieses Jahr 9000 Ukrainer nach Kanada, 9000, fuhr Eckart auf. Er hatte einen Teil seiner Zigarettenglut verloren und strich nun mit der Hand vorsichtig über den drohenden Brandfleck auf dem Tisch. 9000, von denen wir wissen, die nach Kanada ausgereist sind. Kanada ist nicht gerade das beliebteste Auswanderungsziel. 9000, wiederholte Eckart fassungslos. Und das waren nur die Ukraine, Andreas. Ja, auf diesen Bergpässen ist nachts mehr los als vor dem Krieg auf deutschen Autobahnen. Der Geheimdienstmann sah Eckart mit bohrendem Blick an. Der Deutsche nickte, dann sagte er, und da komme ich ins Spiel. Da kommen Sie ins Spiel, Andreas. Und wie? Anfang Herbst ist eine ganze Gruppe von Leuten, die die erste Phase der Judenvernichtung in Polen und Weißrussland organisiert haben, aus Bretzenheim geflohen. Das ist ein französisches Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Bad Kreuznach. Und Herrgott! Swartz schlug mit beiden Fäusten auf seine Stuhllehnen. Das finden wir jetzt nicht mehr lustig. Sind die Lager so schlecht bewacht, Howard? Keine Ahnung, aus den Franzosen ist wenig rauszukriegen. Natürlich haben die Flüchtigen unter falschen Identitäten gelebt. Das alles ist erst nach ihrer Flucht rausgekommen. Aber ich möchte nicht ausschweifen. Wir wissen, dass sie versuchen, sich nach Italien durchzuschlagen, um da unter und später komplett abzutauchen. Aber die sind doch garantiert schon über alle Berge, Howard. Über die Berge sind sie eben noch nicht, Andreas. So eine Flucht ist teuer. Erst mussten sie Geld für falsche Pässe auftreiben, sonst würden sie nicht durch die alliierten Kontrollen kommen. 4 Grenzübertritte, allein bis nach Österreich. Das kostet Nerven. Jedenfalls sind sie noch nicht über den Brenner. Unser Informant hat Kontakt zu einem aus der Gruppe. Sie stecken offenbar in Innsbruck fest. Ihr Führer ist krank. Der Bergführer. Swartz lachte schallend auf. Nein, der Führer, dem sie seit Jahren folgen. Die alten Kameraden halten zusammen wie Pech und Schwefel. Der Führer, der die Flucht organisiert hat, der die Kontakte hält. Um wen geht es, Howard? Oh, um alle Schweinehunde, die wir lebend kriegen können. Aber wir sind nicht allzu wählerisch, wir nehmen sie auch tot. Das Gesicht des Colonel zuckte verräterisch. Auch ohne Eckarts Fähigkeit, Körpersprache lesen zu können, die er in seinen Jahren bei der Kripo und der politischen Polizei perfektioniert hatte, hätte er geahnt, dass das nicht die ganze Wahrheit war. Kommen Sie schon, Howard, wer ist es? Swartz räusperte sich mit der Hand vor dem Mund, dann griff er nach dem Glas Brandy, das vor ihm stand. Jemand, den Sie aus Ihrer Berliner Zeit gut kennen. Eckart zuckte mit den Schultern. SS-Obersturmbannführer Gerhard Wagner. Es war wie ein Schlag auf beide Ohren. So hatte Ruckeli Trollmann seinen Gegner vermöbelt, 1933 beim Meisterschaftskampf im Halbschwergewichtsboxen. Erst einen Schwinger aufs rechte, dann eine harte Gerade aufs linke Ohr. Ja, Eckart kannte ihn, nur zu gut. Wagner war der Hauptgrund für seine Flucht in die Vereinigten Staaten gewesen. 1919 hatte man ihm Wagner als Assistenten bei der Berliner Kripo zugeteilt. Es war üblich, dass ein erfahrener Kriminaler mit einem Jüngeren zusammenarbeitete, davon konnten beide profitieren. Allerdings waren Eckart und Wagner von vornherein wie Hund und Katz. Während Eckart aus dem Krieg als überzeugter Pazifist zurückgekehrt war und den Dienst in der Kripo als Aufbauarbeit für das neue, freie Deutschland begriff, sehnte sich Wagner den Kaiser, die alte Zucht und Ordnung und die preußischen Kommissköppe herbei. Wagner trat erst einem Freikorps bei, dann der SA. Er fiel dem Kommissar bei seiner Arbeit immer häufiger in den Rücken, um die eigene Karriere voranzubringen. Als Eckart 1924 zur politischen Polizei wechselte, machte er den Weg für Wagner innerhalb der Kripo frei. Der bedankte sich nach der Machtübernahme bei seinem verhassten ehemaligen Vorgesetzten und ließ Eckart immer und immer wieder von der Gestapo vorführen, in Schutzhaft nehmen, foltern. Kein anderer war für Eckart in dieser Zeit so sehr zum Symbol dieses selbsternannten tausendjährigen Reichs geworden wie Gerhard Wagner. Eckart hatte sich einen 4-fachen Brandy eingeschenkt und ihn gestürzt, kam wieder zu Atem und schüttelte den Kopf. Wenn der CIC weiß, dass Wagners Gruppe in Innsbruck ist, weshalb schnappen sie ihn dann nicht einfach? Nachdem Wagner abgehauen war, konnten wir seine Spur bis Innsbruck verfolgen. Ein Informant will ihn erkannt haben, Aber jetzt ist der Informant selbst verschwunden und wir wissen nicht ganz genau, ob es wirklich Wagner ist, der krank in Innsbruck liegt. Ich verstehe noch immer nicht, was ich bei der ganzen Sache soll, Howard. Naja, es gibt da ein klitzekleines Problem mit der Identifikation. Kurz vor seinem Untertauchen, erläuterte Swartz, hatte Wagner ganze Arbeit geleistet. Sämtliche Unterlagen, die Fotos von ihm enthielten, waren verschwunden. Nun hatte der Geheimdienst lediglich vage Beschreibungen seines Äußeren. Der schmächtige Wuchs und ein sich stark nach vorn verjüngendes Gesicht, das ihm schon immer das Aussehen einer Ratte verliehen hatte. Ansonsten keine besonderen Kennzeichen, außer natürlich der SS-Blutgruppentätowierung, von der man annahm, er habe sie ebenso entfernen lassen wie alle seine Kameraden nach dem Untergang ihres Reiches. Deshalb brauchte ihn Swartz. Eckarts Kopf war gleichsam der lebende Speicher für Wagners Äußeres. »Andreas, Gestapo, SS, wir müssen diese Schweine kriegen. Ich weiß, dass Sie versucht haben, Nazis aus dem Polizeidienst zu entfernen, und dieser Wagner hat Ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.« »Rache? Sie meinen, mich könnte Rache motivieren?« »Ich weiß nicht genau, was Sie motiviert, aber ich weiß, dass Ihre Spürnase Witterung angenommen hat.« »Ich soll Ihnen Wagner liefern, ein Greifkommando. Ist es das, was Sie mir vorschlagen, Howard?« »Natürlich nicht allein, Andreas. Sie werden im Team arbeiten.« »Wie viele?« »Zwei?« Eckart fuhr lachend auf. »Wir wären nur zu dritt?« »Naja, Sie und ein Special Agent des CIC macht insgesamt zwei.« Eckart schüttelte den Kopf. Dann überlegte er. Der Vorschlag war so idiotisch, dass es schon fast wieder interessant war. »Gut«, sagte er, »ich werde für Sie arbeiten, Howard, aber nicht um der Rache willen, sondern weil ich Wagner erlebt habe. Einen besseren Grund gibt es nicht.« Ja, dann machen die beiden, Eckart und sein amerikanischer Kollege Vannuzzi, sich auf den Weg Richtung Brenner. Und dann passieren wilde Dinge, aber die erzähle ich Ihnen jetzt heute hier nicht. Und wenn Sie Lust haben, können Sie ja im Buch nachlesen, wie es weitergeht. Dankeschön.